ARD.
Ich persönlich denke, dass die Wunde immer da sein wird. Also dass der Fakt an sich, der ist definitiv da. Dass der Name Pechstein und Doping in Verbindung mit der Öffentlichkeit dann auch irgendwann mal war, das ist, wird immer sein, denke ich.
Ob sie gedopt hat, Hajo wird vielleicht nie zweifelsfrei bewiesen, aber ob sie hätte verurteilt werden dürfen, schon.
Ja, und ich finde, es war nicht richtig, sie auf Basis dessen, was damals an Informationen vorlag, zu sperren, zu sperren, zu sperren, zu sperren, zu sperren, zu sperren.
Bald kommt es zum vielleicht letzten Akt vor dem Münchner Oberlandesgericht. Und da wird dann indirekt auch verhandelt, ob die Sperre rechtmäßig war oder nicht. Und dann muss die ISU nochmal alle Karten auf den Tisch legen.
Und die ISU, die muss dann hier zeigen, dass Pechsteins Blutpasswerte genug hergeben, um Doping zu unterstellen. Frau Pechstein muss nicht ihre Unschuld beweisen, sondern der Weltverband muss ihre Schuld beweisen. Beweisen, beweisen, beweisen.
Damit ist unser fünfteiliger Podcast Der Fall Pechstein zu Ende gegangen. Mitte 2023 war das. Damals war noch nicht absehbar, dass dieser Fall gar nicht so viel später, aber insgesamt nach ziemlich genau 16 Jahren ein versöhnliches Ende für Claudia Pechstein nimmt. Ich bin Kerstin Hermes, erkältete Moderatorin von Radio 1, vom RBB und war viele Jahre ARD-Sportreporterin. Und tatsächlich beenden Hajo Seppelt, der ARD-Doping-Experte, und ich jetzt in dieser Sonderfolge unsere Miniserie zum Fall Pechstein. Denn Hajo, die Internationale Eislaufunion und Claudia Pechstein haben sich außergerichtlich geeinigt. Damit ist der Fall abgeschlossen.
Genau, damit ist der Fall abgeschlossen, und zwar vor dem Oberlandesgericht München. Wir reden hier von einem Zivilverfahren. Wir reden hier nicht von einem Sportrechtsverfahren, auch von keinem Strafprozess, sondern von einem Verfahren, bei dem es um Schadenersatz ging für eine vermeintlich zu Unrecht ausgesprochene Sperre gegen Claudia Pechstein, basierend auf dem Dopingfall von 2009. Beide Parteien, die Internationale Eislaufunion ISU und Claudia Pechstein, haben sich außergerichtlich geeinigt, ohne im Detail zu verraten, wie denn diese Einigung ausschaut. Wir haben davon schon vor ein paar Monaten Wind bekommen. Und uns war klar, dass es wahrscheinlich am Ende zu keinem Urteil, sondern zu einem Vergleich kommt.
Anfang März in diesem Jahr 2025 veröffentlicht der Eislauf-Weltverband dann ein paar erstmal unspektakulär wirkende Zeilen auf Englisch und auf Deutsch auf seiner Internetseite. Der Fall Pechstein wird, Zitat, im Geiste der Versöhnung beigelegt. Und was so unscheinbar daherkommt, bedeutet nicht weniger als das Ende dieser anscheinend unendlichen Geschichte. Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye-Opening Media. Mit dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt und mit mir, Kerstin Hermes. Der Fall Pechstein, das Ende der Eiszeit. Es ist Montag, der 10. März 2025. Rund zwei Wochen vorher hat die Internationale Eislaufunion ihr Statement veröffentlicht. Ihr habt es gerade eben gehört. Sie hat sich geeinigt, stillschweigend, mit der Pechstein-Seite. Der jahrelange Rechtsstreit ist zu Ende.
Eins, zwei. Haben alle Getränke? Ja, haben alle Getränke? Alle Ton? Niemand ist irgendwie Telefone und so weiter, ja?
Claudia Pechstein hat zur Pressekonferenz geladen. Sie sitzt lächelnd auf dem Podium. Auf der einen Seite ihr Mann, Matthias Große. Auf der anderen Seite ihr Manager, Ralf Grengel. Das ist also quasi das Dreigestirn, das gemeinsam rund 16 Jahre verbissen gegen den Eislauf-Weltverband gekämpft hat. Gegen das komplette System der Sportgerichtsbarkeit und dabei nur Freunde oder Feinde kannte. Nichts dazwischen. Claudia Pechstein wirkt gelöst, aber auch erschöpft. Und irgendwie macht sie auf mich auch einen unsicheren Eindruck. Also ich habe mir die Videoaufnahmen angesehen von dieser Pressekonferenz. Sie hat jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und wahrscheinlich ist sie gerade emotional einfach am Anschlag. Ist auch völlig verständlich, denn jetzt ist alles vorbei. Der Kampf, die Jahre der Unsicherheit, ob ihr Fall irgendwann aus ihrer Sicht ein gutes Ende nimmt und, das wird sie gleich verkünden, ihre Weltkarriere auf dem Eis geht zu Ende.
Die letzten fünf Jahre stand ich immer an der Startlinie und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das noch? In dem Alter braucht man das nicht mehr machen. Aber natürlich bin ich sehr, sehr, sehr stolz auch darauf, dass ich das trotz dieses Falles, also immer mit dem Druck, die Leistung zu bringen, dass ich trotzdem eben noch Weltcupsiege geholt habe. Mein letzter Weltcupsieg war 2017. Es ist unglaublich gewesen eigentlich, aber mit 45 Jahren nochmal einen Weltcupsieg zu holen, zwei sogar in diesem Jahr. Fest steht, dass ich über 50 Jahre mittlerweile auf dem Eis stehe. Ist schon eine krasse, lange, harte Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jeder kann sich denken, was jetzt kommt. Mir reicht es aber auch langsam. Ich habe immer gesagt, wenn das vorbei ist, dann höre ich auf. Also ich werde meine Karriere ab sofort beenden und stehe natürlich beratend und als Trainerin immer noch dem Eis zur Verfügung. Deswegen wird es so sein, dass ich natürlich noch auf dem Eis stehe, aber nicht mehr als Leistungssportlerin.
Der letzte Akt des Falls Pechstein beginnt am 24. Oktober 2024. Da wird am Oberlandesgericht München das Verfahren eröffnet, von dem wir zu Beginn dieser Folge schon gehört haben. Der letzte Showdown. Ihr solltet euch unbedingt unsere fünfteilige Miniserie zum Fall Pechstein anhören. Da dröseln wir diese komplexe und langwierige Causa wirklich ganz genau auf, Hajo und ich. Die findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Entweder ihr hört die jetzt sofort oder ihr hört erstmal diese Sonderfolge zu Ende und dann nochmal ganz von Anfang an. Hajo, vielleicht fassen wir einfach die letzten Jahre, das, was wir in Folge 1 bis 5 ausführlich aufgearbeitet haben, jetzt wenigstens mal kurz zusammen für alle.
Das können wir gerne tun. Ich erinnere mich noch ganz genau, es war der Juli 2009 und ich war gerade bei der Tour de France für die ARD als Reporter unterwegs in Sachen Doping, auch damals schon. Und dann kam plötzlich diese Meldung über die Agenturen, dass Claudia Pechstein unter Dopingverdacht steht. Und das war natürlich damals eine riesengroße Geschichte, denn sie war zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine spektakuläre, eine herausragende deutsche Sportlerin. Und insofern hat das natürlich die Menschen sehr interessiert. Es ging damals um einen sehr stark erhöhten Blutwert, der beim Weltcup im norwegischen Hamar ein paar Monate zuvor genommen worden war. Und das ließ, so jedenfalls die Interpretation der Internationalen Eislaufunion ISU, den Schluss zu, dass es sich dabei um Doping handeln musste. Das war der sogenannte indirekte Beweis.
Einen positiven Dopingtest hatte sie damals nicht, das war was anderes.
Richtig, man muss unterscheiden. Im Dopingkampf gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Dopingtest, den positiven, oder den sogenannten indirekten Beweis. Über Blutparameter beispielsweise kann man dann halt herausbekommen oder zumindest einen Indiz dafür haben, ob jemand gedopt hat oder nicht. Die ISU sagte also, das muss Doping gewesen sein. Pechstein wurde gesperrt, verpasste dadurch die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver, wo sie auf jeden Fall natürlich auch zu den Medaillenkandidatinnen gezählt hätte. Später hat aber Claudia Pechstein dann eigene Untersuchungen angestrengt und die hätten dann ergeben eine Blutanomalie, die zumindest, das muss man schon konstatieren, zu berechtigten Zweifeln hätten führen müssen. Der Weltverband war aber der Auffassung, dass es noch andere Indizien gegeben hatte und hielt deshalb an der Sperre fest. Pechsteins weitere Karriere und ihr Ruf standen somit auf dem Spiel. Es gab auch noch andere Fälle, die sehr mysteriös waren, wo man sich schon die Frage stellen konnte, ist denn Frau Pechstein wirklich immer ehrlich bei allem, was sie sagt und was sie tut? Nichtsdestotrotz, es folgte ein beispielloser Kampf durch alle Instanzen der Sportgerichtsbarkeit, den Pechstein aber abschließend verliert. Wir betonen noch einmal, Sportgerichtsbarkeit. Hier geht es nicht um das Zivilverfahren, von dem eben die Rede war. Aber, und das hat sie nun wirklich erstmalig erkämpft, und das muss man ihr auch zugutehalten, sie ist den Weg durch ordentliche Gerichte gegangen wie keine andere, um das Doping-Kontrollsystem und die Konsequenzen daraus einem Belastungstest zu unterziehen. Und dieser Kampf, der ist für Claudia Pechstein jetzt im März 2025 und ihr Team nun endgültig vorbei. Und sie sieht es so, dass das, was am Ende rausgekommen ist, ein Sieg sei.
Das werden wir dann gleich auch noch ein bisschen analysieren. Hajo, du warst ja im Oktober beim Prozessauftakt in München dabei. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen. Es war ein Zivilprozess, hast du schon gesagt. Worum ging es dabei genau?
Pechstein ist der Auffassung, und es gibt auch Experten, die der Auffassung sind, dass ihre Blutwerte, ihre anormalen Blutwerte, eben nicht auf Doping zurückzuführen waren, sondern auf diese Blutkrankheit. Und damit hat sie natürlich über die Jahre hinweg auch öffentlich ganz klar gemacht, dass sie glaubt, ihr stünde Schadenersatz zu. Sie ist zu verschiedenen Gerichten gegangen. Bei manchen hat sie gewonnen, bei manchen entscheidenden, wie der Sportgerichtsbarkeit, da hat sie dann verloren. Trotzdem am Ende stand die Frage im Raum, steht ihr Schadenersatz zu? Weil das muss man ehrlicherweise sagen, im Jahre 2009 hat die ISU entschieden, nach Kriterien, die man später nicht mehr hätte anwenden dürfen. Und es kamen halt neue Indizien zugunsten Pechsteins hinzu. Also Schadenersatzverfahren in München im Oktober.
Aber das heißt, dort sollte nicht geklärt werden, ob sie gedopt hat oder nicht.
Das müssen wir klar mal festhalten. Auch wenn der Eindruck immer entsteht oder vor allem der Eindruck suggeriert wird von der Pechstein-Seite, dass es hier auch um die Frage ihrer Unschuld geht. Darum ging es nicht mehr. Es ging um die Frage, ob der Schadenersatzanspruch aufgrund der Indizien, die sich im Laufe der Jahre ergeben hatten, gerechtfertigt war oder nicht. Und das Gericht, ich war an dem Tag dabei, hat schon damals sehr klar zu erkennen gegeben, dass man sich auf einen ganz langen Prozess einrichten kann, der wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar nur Verlierer kennt oder zumindest eine Schlammschlacht wäre. Oder eine Einigung von beiden Seiten erzielt wird. Sprich am Ende, es geht darum, dass man sich finanziell näher kommt und am Ende dann eine Einigung darüber erzielt.
Und für den Weltverband stand ja auch viel auf dem Spiel, denn Claudia Pechstein hat 8,4 Millionen Euro gefordert.
Ja, so viel werden es am Ende nicht geworden sein. Davon kann man ausgehen, auch wenn wir die genaue Zahl nicht wissen. Für Pechstein ging es aber, das hat sie auch immer klar gemacht, am Ende natürlich auch um ihre öffentliche Reputation, um quasi die Wiedererlangung eines guten Rufs. Man kann jetzt darüber trefflich streiten, ob das damit gelungen ist oder nicht. Auf jeden Fall wollte sie ihr sportliches Vermächtnis aus ihrer subjektiven Empfindung heraus nicht geschmälert sehen durch eine Niederlage vor dem Oberlandesgericht München. Es sollte einmal festgestellt werden, das war ihr Ziel, dass sie im Recht ist und die ISU im Unrecht. Ob das so am Ende war, nun, darauf werden wir dann gleich noch eingehen.
Ja, es ist also die vom Richter empfohlene außergerichtliche Einigung, die die entscheidende Bewegung in die Sache bringt und zur Erklärung führt, die wir jetzt vorhin gehört haben. Darin ist auch Folgendes enthalten. Die ISU erkennt eine Blutanomalie von Claudia Pechstein und ihrem Vater an. Die ist erblich, diese Blutanomalie. Damit hatte Pechstein die außergewöhnlich hohen Werte erklärt, die Blutwerte, die 2009 zu der Sperre geführt haben. Und diese Anomalie wurde unmittelbar vor dieser Einigung nochmal von Medizinern bestätigt. Und dazu würdigt die ISU die sportliche Karriere von Claudia Pechstein. Und am Ende steht dann ein, naja, recht unscheinbarer Satz. Keine der Parteien wird sich über diese Stellungnahme hinaus zu der gütlichen Einigung äußern. Hajo, zuletzt hieß es immer, diese Einigung wäre überraschend gekommen, aber für dich und andere Experten lag sie schon seit Monaten in der Luft, oder?
Der Richter hatte aus unserer Sicht, nach unserem Eindruck, sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass er an einer außergerichtlichen Einigung Interesse hätte, um das Ganze nicht bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag auszuweiten. Und insofern war das für uns eigentlich klar, dass es so sein würde, zumal wir natürlich auch danach weiter recherchiert haben in der Redaktion und uns immer bedeutet worden ist, naja, man ist in Gesprächen, darüber möchte man nicht reden. Dann gab es neue Verfahrenstage, die terminiert wurden in München, die fielen dann aus. Und da haben wir uns dann schon gedacht, naja, kannst du ja zusammenrechnen, was da gerade im Hintergrund passiert. Und insofern ja, für uns am Ende keine Überraschung.
Und man muss ja auch nochmal festhalten, Claudia Pechstein musste vor diesem Gericht nicht ihre Unschuld beweisen, sondern der Weltverband hätte beweisen müssen, dass er richtig gehandelt hat. Und davon war die ISU ja ganz offensichtlich auch nicht richtig überzeugt, sonst hätten sie es ja drauf ankommen lassen.
Nein, ich glaube, dass man einfach am Ende erkannt hat, das Risiko, das Prozessrisiko ist für beide Seiten so hoch, da muss man irgendwie einen Schritt aufeinander zugehen, auch wenn man möglicherweise die grundsätzliche Haltung dabei nicht aufgibt.
Ja. Und man musste sich ja auch auf ein Wording, sage ich jetzt mal, einigen. Und in der Erklärung, das fällt ja auch auf, schreibt der Weltverband nicht explizit, dass die Sperre falsch war. Also es gibt auch nicht die Entschuldigung, die Pechstein immer gefordert hatte. Aber zumindest wird ihre Erklärung für die überhöhten Blutwerte anerkannt von der ISU. Offensichtlich eine milde Form der dehydrierten hereditären Stomatozytose. Wir sind jetzt beide keine Hämatologen, aber wir haben uns damit sehr intensiv beschäftigt, auch in den ersten 5 Folgen dieser Podcast-Staffel. Da erklären wir sehr genau, wie so eine Anomalie zu einem unüblichen Blutbild führen kann. Was aber auch interessant ist, ist, dass die ISU hier nicht explizit schreibt, dass Pechstein damit die Werte erklären kann, die sie damals hatte. Also so weit geht man dann am Ende doch nicht.
Also wir wollen wirklich mal versuchen, nicht Sand in die Augen zu streuen. Es gibt den einen oder anderen in diesem ganzen Fall, der das wiederholt über Jahre versucht hat. Nach meinem Eindruck, vor allem von der Pechstein-Seite. Und deswegen ganz klar halten wir hier fest, die Tatsache, dass sie eine Blutanomalie hat, das ist jetzt bestätigt worden. Aber es ist nicht bestätigt worden, zumal es eben auch noch Indizien aus Sicht der ESU gab, die gegen dies als Grund für die erhöhten Werte gesprochen hat. Es ist nicht bestätigt worden, dass diese der Auslöser für die anormalen Blutwerte damals gewesen sind. Und das ist wichtig. Und der Eindruck, der häufig in der Öffentlichkeit erregt wird, ist der, damit sei ja ihre Unschuld bewiesen. Ja. Ganz so ist es eben nicht.
Auf der anderen Seite, so funktioniert ja eine außergerichtliche Einigung, muss Pechstein dem Weltverband ja auch irgendwie entgegengekommen sein. Also sie hat offensichtlich auf das explizite Schuldeingeständnis der ISU verzichtet und hat wahrscheinlich auch die geforderten 8,4 Millionen Euro nicht in vollem Umfang erhalten. Die hätte sie aber auch nicht unbedingt erhalten, wenn sie jetzt den Prozess gewonnen hätte. Das müssen wir vielleicht auch sagen, wissen wir nicht.
Es hätte auch ganz anders kommen können, naja, nachdem wie der Richter sich entschieden hätte. Aber eins ist doch mal klar hier, am Ende wirkte es für mich wie eine Schacherei, wie auf dem Bazar. Hm. Es geht darum, wie viel Kohle kann ich aus der Nummer rausziehen. Das war sicherlich auch mit ein Grund, neben dem Argument, das Pechstein immer öffentlich angeführt hat, dass es eben auch um ihre Rehabilitation geht. Hm. Aber am Ende sprechen hier nackte Zahlen vermutlich eine klare Sprache. Und so einsilbig, wie sich jetzt beide Seiten dazu geben, ist ja wohl klar, da will keiner mehr dran rütteln.
Ja, und das alles bleibt ja auch, wie gesagt, zwischen den Parteien und soll nichts nach draußen dringen. Das hat auch Pechsteins Mann Matthias Große auf der Pressekonferenz mehrfach betont.
Und als wir die Verhandlungen begonnen haben, nach dem 24. Oktober, haben wir gesagt, dass alles, was wir bis zur Unterschrift verhandeln, da bleibt, wo es ist. Den Rest unseres Lebens. Das heißt, mehr als das Statement wird es vom Team Pechstein zu diesem Punkt den Rest unseres Lebens nicht mehr geben. Ich will Ihnen noch sagen, warum. Weil das Veröffentlichen von vertraulichen Situationen nach 16 Jahren dazu führen würde, dass der Deal nicht mehr der Deal ist. Wir haben gesagt, wir kämpfen, bis wir tot sind oder gewonnen haben. Wir hören dann auf, wenn es vorbei ist. Und wir hören auch dann auf, wenn wir das haben, was wir wollen. Deshalb bitte ich Sie um Verständnis, dass das Team Pechstein, so wie es hier vorne sitzt, das Wort hält. Und auch wenn wir es rausschreien möchten, auch wenn wir das tun wollen, wir dürfen nicht. Und deshalb machen wir es auch nicht, weil wir unser Wort gegeben haben.
Nach dem Erscheinen unseres Podcasts hatte ich Hajo die Pechstein-Seite mal wieder, muss man eigentlich sagen, mit Vorwürfen überzogen. Man wollte sich ganz genau anschauen, was wir da veröffentlicht haben. Gab es irgendwelche Konsequenzen eigentlich?
Bis heute ist von der Pechstein-Seite überhaupt nichts gekommen. Weder irgendeine Klage oder eine Beschwerde oder irgendwas. Es ist ja in der Vergangenheit ab und zu der Fall gewesen, dass sie groß was angekündigt haben und dann passierte gar nichts. Also es geht hier offensichtlich immer darum, ganz laut zu trommeln öffentlich, Stimmung zu erzeugen. Das ist die typische Strategie, wie man sie von Pechstein und ihrer Entourage kennt. Wir haben das natürlich damals alles genau prüfen lassen, juristisch. Insofern wüssten wir auch nicht, welche Grundlage es überhaupt für irgendeine Reaktion juristischer Art seitens von Frau Pechstein hätte geben können. Eins ist völlig klar. Frau Pechstein, du hast es schon gesagt, und ihre Leute kennen nur Freunde oder Feinde. Mhm. Entweder man ist bei ihnen im Boot oder man ist einer, der als Aussätziger quasi betrachtet wird. Ich fand es schon fast putzig zu erleben, als wir bei dem Prozessauftakt in München gewesen sind und wir dort mit der Kamera natürlich unterwegs waren, wir auch Interviews machen wollten, auch mit Leuten aus dem Pechstein-Umfeld und wie sehr deutlich zu erkennen war, dass das Management von Frau Pechstein versuchte zu verhindern, dass wir überhaupt irgendwelche Interviews vor Ort machen dürfen. Darauf sind wir nicht angewiesen, ehrlicherweise. Wir lachen dann nur drüber. Aber es ist wirklich ein absolut abenteuerlicher, niveauloser Kleinkrieg, der da vonstatten geht.
Claudia Pechstein, eine der größten deutschen Sportlerinnen der Geschichte, die weltweit erfolgreichste Eisschnellläuferin der Geschichte und eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen der Geschichte, ist ziemlich genau 16 Jahre nach ihrer Dopingsperre in der Welt des Eisschnelllaufs auf dem Weg zurück in die Normalität. Sie arbeitet schon als Trainerin am Stützpunkt in Insel, wo man ihr ganz offensichtlich vertraut. Das ist also das Ende der Eiszeit.
Ende gut, alles gut. Ich bin frei, kann ich jetzt sagen.
Hajo und ich arbeiten übrigens schon an unserer nächsten Miniserie. Da geht's, Hajo, um Doping im Fußball.
Ja, wir haben so viele Anfragen bekommen zum Podcast, ob wir nicht mal Doping im Fußball thematisieren. Und das haben wir nun inzwischen angefangen. Wir recherchieren, wir setzen das um. Also bleibt dran, das wird spannend. Es gibt eine Menge zu diesem Thema zu erzählen.
Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Am besten ihr abonniert uns gleich, damit ihr nichts verpasst, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Also, wir hören uns. Macht's gut.
Bis dann.
Das war der sechste und jetzt wirklich letzte Teil der zweiten Staffel von Geheimsache Doping, der Fall Pechstein. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye-Opening Media. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walsdorf für den RBB, Jörg Mebus für Eye-Opening Media. Stefan Lindner hat unser Gespräch aufgezeichnet. Philipp Büchner hat diese Episode produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Executive Producer des Geheimsache Doping Podcasts ist Dirk Walsdorf. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für weitere inspirierende Frauen aus dem Sport interessiert, dann empfehle ich euch den Podcast Sportschau F. Freddy Schürheck und Kerstin von Kalkreuth treffen in diesem Podcast beeindruckende Sportlerinnen, führen ehrliche und persönliche Gespräche über Erfolge und Misserfolge, über Qual und Glücksgefühle, Konkurrenz und Freundschaft. Sportschau F findet ihr natürlich auch in der App der ARD Audiothek.